Hi, herzlich willkommen ihr alle zu Don't Call Me Mutti, dem Podcast für Mütter und Menschen, die sich nicht in einer einzigen Rolle wiederfinden möchten und die so wie wir beide oft Dinge verschieden betrachten und andere Meinungen zu einem Thema haben. Wir sind Nathalie und Pia, uns trennen 21 Jahre, aber gemeinsam bringen wir es auf ein Sixpack an Kindern zwischen 3 und 29. Wir treffen uns alle 2 Wochen und besprechen alles Mögliche und versuchen voneinander zu lernen und auch von unseren Gästen zu lernen. Und heute haben wir uns jemanden eingeladen, auf den wir uns schon lange freuen. Herzlich willkommen, Volker Rosin.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dabei zu sein.
Ja, schön, dass du gekommen bist.
Warte, ich sage noch eben kurz Hallo. Hallo, ich bin auch da.
Ja, arme Nathalie, die wird immer vergessen.
Ja, du erzählst so schön über mich, aber ich wollte auch kurz Hallo sagen.
Ja.
Weiter
im Text. Also den Volker, dich brauchen wir eigentlich gar nicht lang vorzustellen, habe ich das Gefühl, weil jeder kennt so den König der Kinderdisco, das Urgestein der Kindermusik, jemanden, der 5 goldene Schallplatten hat, schon lange, lange Musik für Kinder macht, die ganz toll ernst nimmt, ein toller Entertainer ist und vor kurzem einen Rundgeburtstag gefeiert hat. Hast du dich erholt von deinem Geburtstag?
Ja, auf jeden Fall. Also alles soweit gut. Aber ich denke mir, das eine ist ja, dass man sagt, ja, man kennt den König der Kinderdisco, aber ich glaube, viele kennen mich eher durch meine Lieder. Also ich möchte mich dann vielleicht selber mal vorstellen mit: Ich hab Hände sogar 2 und auch Haare mehr als 3. Ich hab einen runden Bauch und eine Nase hab mich auch. Oder vielleicht auch mit: Der Gorilla mit der Sonnenbrille,
oh la la,
tanzt so gerne mit Sibylle, oh la la.
Ich glaube,
da kennen mich die Leute doch, ja, oder so. Wissen sie, wer hier am Mikrofon ist.
Vielen Dank für den Ohrwurm erstmal. Ich habe gerade nämlich schon gesagt, ich bin mal gespannt, welchen Ohrwurm ich jetzt die nächsten 2 Wochen habe. Ich glaube, es ist immer wieder dann am Ende der Gorilla.
Und mein Lieblings, das Lied über mich mag ich besonders gern.
Das ist schön, vielen Dank.
Das mag ich echt gern. Also, die Antwort bedeutet, dass du eher das Gefühl hast, du bist deine Lieder und du bist nicht so sehr Volker Rosin, der König der Kinder-Disco.
Also ich finde meine Lieder eigentlich wichtiger auch.
Ja.
Ist manchmal ganz spannend zu sehen, dass zum Beispiel die Maus auf Weltraumreise, ich habe eine Maus gesehen, die wollte auf Weltraumreise gehen, in einigen Liederbüchern abgedruckt ist und es steht dann mündlich oder überliefert oder volkstümlich.
Ja.
Das ist natürlich sehr schön, da freue ich mich, dass ich ein Lied geschaffen habe, was so reingeht, nicht so ins Volksgut, was jetzt nicht so schön ist, dass man dann keine Tantiemen kriegt. Aber naja, gut.
Das ist das Lied über mich, das wusste ich nicht, dass das von dir kommt, weil ich das einfach so kannte als eins dieser Lieder, ne?
Genau, das ist das, was ich meine. Also, dass der Name Volker Rosin jetzt nicht sofort immer assoziiert wird mit den Kinderliedern, sondern da kommt gerne auch mal die Frage, verwandt oder verschwägert mit dem Rosin, dem Frank, dem Koch.
Ja.
Und ich sage, nee, eher mit dem Sänger.
Okay.
Und wenn ich dann die Lieder ansinge, dann weiß eigentlich jeder sofort, wer ich bin.
Weil du sie schon so lange machst.
Ja, auch, ne? Aber die Lieder haben sich halt so verbreitet. Ne?
Nee, weil du sie schon so lange machst, sind die Lieder praktisch schon Volksgut und entkoppelt praktisch von deiner Marke.
Ja, fast, ich glaube, die haben so eine gewisse Eigendynamik bekommen.
Ja.
Nicht? Also am Anfang war es so, dass sie mit mir verbunden waren, aber irgendwann sind sie auf Reisen gegangen und hier in das Ohr und in das Ohr, in den Kindergarten, in die Schule.
Ja.
Und da war es nicht mehr unbedingt wichtig, dass ich das persönlich vortrage, sondern die Lehrer und Lehrerinnen und die Chorlehrerinnen und die Kinder in den Kindergarten, die haben es halt selber gesungen dann.
Ja.
Und dann wurde nicht immer gesagt, so, jetzt singen wir mal das Lied von Volker Rosin, ich habe Hände sogar 2, sondern einfach, hey, ich habe ein neues Lied hier und das ist wichtig.
Ich habe gestern Abend noch mal ganz frisch recherchiert, müsste der aktuellste Stand sein, über 5000 Konzerte hast du schon gespielt, über 5 Millionen verkaufte Tonträger und 600.000 Spiel- und Liederbücher, 5 goldene Schallplatten, Platin für die DVD Tanzalarm, 100 Millionen YouTube-Aufrufe, Spotify hast du letztens auch eine Auszeichnung bekommen. Noch was? Noch mehr? Ich habe das aber erst gelesen und dachte, wann? Wann? Aber du bist auch schon seit 40 Jahren mit dabei.
Mindestens, oder?
Mindestens.
Ja, also schon, also es geht schon eher auf die 50 Jahre zu.
Ja, genau.
Also ich glaube, meine ersten Kinderkonzerte habe ich, 78 gegeben.
Genau,
oder 79,
habe ich auch geschrieben. Ne? Da warst du 22. Du warst echt jung.
Ja, ich bin immer noch jung.
Ja, klar, aber ich meine, mit 22 schon sowas auf die Beine zu stellen, ist unglaublich.
Man ist halt einfach auch jung und hat jugendliche Ideen und man hat noch keine richtige Verantwortung. Man kann dann auch sagen, ich probiere das einfach mal aus. Ich habe ja damals im Kindergarten gearbeitet als Erzieher. und habe dann einfach gesagt, ach Mensch, mit meinem Talent hier Kinder zu begeistern mit meinen Liedern, ich probiere das mal aus. Habe dann gekündigt und habe gesagt, oh, ich probiere es einfach mal. Ja. Bin dann so Klinkenputzen gegangen von Kindergarten zu Kindergarten. Habe gesagt, hallo, wollt ihr mich nicht mal engagieren? Und ja, die meisten wollten mich engagieren und oder manche wollten mich engagieren, die meisten wollten mich dann ein zweites Mal haben.
Ja, cool.
Es sprach sich dann so ein bisschen rum dann.
Ja, wir haben dich eingeladen, weil wir dich gern kennenlernen wollten und weil wir auch, glaube ich, mit dir so ein bisschen uns am Thema Vorbilder abarbeiten wollten. Das kommt daher, dass wir letztens mit Ira Meindl über alles Mögliche gesprochen haben und dann hat Nathalie einen Satz gesagt, der mich so ein bisschen stutzig gemacht hat oder zum Nachdenken gebracht hat. Und da ging es um Vorbilder. Nathalie sagte im Prinzip, man möchte ja für seine Kinder Vorbild sein. Und ich dachte mir, weiß ich nicht, ob ich für meine Kinder Vorbild sein möchte und wie das überhaupt ist mit Vorbildern. Deswegen würde ich jetzt so gern so ein bisschen allgemein über Vorbilder sprechen. Also beziehungsweise vielleicht möchtest du nochmal sagen, wie du diesen Satz gemeint hast?
Also ich glaube erstmal, dass du mich so verstanden hast, dass, oder so habe ich das aufgefasst, Vorbild wie so ein Idol. Und für mich ist Vorbild einfach erstmal so eine Richtung zu weisen. Jetzt nicht zu sagen, schau mal, so wie ich das mache, mache ich es richtig und so sollst du das auch machen, sondern durchs Vorleben positive Gewohnheiten anzuerziehen, ja? Also zum Beispiel, dass man jetzt, also so banale Sachen irgendwie automatisch zu Obst und Gemüse greift, wenn man jetzt sagt, ich habe Hunger, ich brauche einen Snack. Mhm. Und dadurch, dass Kinder ja auch gucken, was machen Mama, was macht Papa oder auch andere Erwachsene, dass die das so ein bisschen kopieren, so ein bisschen nachmachen und so eben vorbildlich quasi eine Gewohnheit so ein bisschen anerziehen, die ja auch was Gutes erstmal sind für das Kind. Weißt du, wie ich meine?
Ich meine.
Und oder auch einfach, weiß nicht, abends vorm Bett lesen oder auch, wenn man jetzt so eine Eigenschaft hat an sich selber, die man entweder gut findet und schätzt und auch möchte, dass das Kind das so mitnimmt oder auch die man vielleicht selber gerne an das Kind rantragen möchte. Ja, warum denn nicht? Jetzt guckst du schon so.
Ja, ich lache einfach, weil ich glaube, meine Kinder sind ja schon alt, würde ich jetzt mal sagen. Sogar der Kleine, mein Baby, ist schon erwachsen und ich habe halt die Erfahrung gemacht, die machen total ihr eigenes Ding.
Die sollen ja auch nicht so sein wie du.
Ja,
also ich
und
finde,
was, und ich wollte ihnen nicht Vorbild sein, ich wollte einfach so sein, wie ich bin und bin mir schon der Verantwortung bewusst, dass die mir zugucken.
Ja, ja, aber
und mir
du,
ist Vorbild zu hoch gehangen.
Aber du hast doch auch Werte,
ja, aber
nach
nicht,
denen du lebst.
Ja, natürlich.
Und ich meine ja nicht, also Vorbild nicht im Sinne von Idol. Die sollen jetzt nicht sagen, boah, die Mama, die ist krass. Sondern du lebst ja nach Werten, die dir wichtig sind.
Ja, natürlich.
Und indem du diese Werte lebst, gibst du die ja an deine Kinder weiter.
Ja, ich habe mir aufgeschrieben, es ist ein Unterschied zwischen ein Vorbild sein wollen und jemanden zum Vorbild nehmen.
Also, aber wenn du jemanden zum Vorbild nimmst, brauchst du ja das Vorbild. Irgendjemand muss ja das Vorbild sein, was du dir nimmst.
Ich würde halt ich hätte ungern auf mir die Plakette Vorbild. Ich möchte halt alles so gut machen, wie ich kann. Und authentisch sein und meine Kinder gucken mir zu und nehmen das, was sie gut finden und das, was sie nicht gut finden, machen sie nicht. Aber sie wissen immer, die Mama macht das aus, weil das ihre Art ist oder weil sie das so, weil das ihre Werte sind, aber nicht, weil sie möchte, dass ich das nachmache.
Pass mal auf, so.
So, jetzt lass Volker mal was sagen.
Ja, genau, ich habe mich gerade gedacht, Volker kann gleich schlichten.
Ja.
Ich wollte nur mal eben noch dazu erzählen, ich habe heute meine Tochter dabei, die sitzt auch hier und hört zu und darf nicht reden. Und wenn ich jetzt natürlich von Vorbildfunktion spreche, na, aber das sind auch für mich auch so Dinge wie abends irgendwie noch nach dem Abendessen auf der Couch was snacken vorm Fernseher ist ja zum Beispiel auch keine gute Angewohnheit. Und wenn ich das mache, gucke ich schon, dass ich dann vielleicht so mache, dass sie das nicht sieht. Damit es für sie einfach nicht so etabliert wird von wegen, ah, das ist normal, das machen wir, sondern das ist was ich mir auch abgewöhnen möchte eigentlich. Und also das kennt ja jeder, dass man dann irgendwie sagt, dann hat man kurz so ein kleines Papierchen in der Küche, dann kommt das Kind rein und sagt so, nein, das ist scharf, das schmeckt dir nicht. Weil man halt denkt, gut, die müssen jetzt nicht nachmittags noch einen Schokoriegel irgendwie als Snack machen, das mache ich, möchte ihnen aber vorbildlich was anderes vorleben. Volker Schlichte jetzt bitte.
Ja, da sind jetzt einige spannende und interessante Aspekte hier zusammengekommen. Ich habe mich als in meinem Leben auch nie als Vorbild für meine Kinder gesehen. Meine Eltern waren auch kein Vorbild für mich. Also dieses Wort, finde ich, passt eigentlich in so einer Familiensituation nicht rein. Ich glaube auch, dass es, ja, also ich versuche natürlich durch meinen, den Kindern meine Werte zu vermitteln oder nicht, was weiß ich, wenn ich jetzt eine Gerechtigkeit oder respektvollen Umgang miteinander, das mache ich aber nicht in der Funktion, dass ich Vorbild sein will, sondern einfach, weil ich diese Werte wichtig finde. Und ja, wenn du jetzt sagst, ich kann dir natürlich hundertprozentig zustimmen. Ich snacke auch gerne mal so ein bisschen was. Ja, aber ich würde das jetzt nicht unbedingt vor meinen Kindern verheimlichen, sondern ich würde dann irgendwie sagen, ja, lass uns doch zusammen dann einen snacken. Oder eben auch nicht. Ne? Und du hast recht, es ist ja eigentlich auch ungesund. Ah, Mama nimmt's jetzt doch nicht. Aber ich finde, Erziehung ist eben auch, sind auch manchmal diese lustigen Ausnahmen, ehrlich gesagt.
Das auch. Das meine ich, aber das ist ja auch ein Teil. So lustige Ausnahmen, so ein bisschen Lockerheit ist ja auch was, was du dann, was dir wichtig ist und was man dann eben so weitergibt. Ich sage auch manchmal so, komm, lass mal irgendwie hier ganz sneaky, ne, irgendwas. Aber man lebt ja schon Werte vor, die einem wichtig sind.
Ja, aber dadurch ist man nicht automatisch Vorbild. Man lebt die Werte vor. Genau. Wie man Musik, also mein Musikgeschmack, nicht? Also wenn die Kinder von Baby auf an bis zu ihrer Pubertät immer meine Schlager gehört haben, dann sind die natürlich auch Schlagerfans. Oder genau andersrum, weil Alexander, das hat sich genau umgedreht, der mag auch mal einen Schlager, aber ist eigentlich Indie-Musiker geworden, nicht? Und mag also eine ganz andere Musikrichtung. Okay. Vielleicht auch ein kleines bisschen Protest an früher. Mhm. Aber ich finde das auch nicht schlimm. Wie gesagt, ich habe Vorbild sehe ich auch eher so dieses, was ich mir selber nehme. Ich glaube nicht, dass Kinder darüber nachdenken, da müssten wir natürlich auch drüber sprechen, von welchem Alter reden wir. Ja. Reden wir von 3-jährigen Kindern, von 6-jährigen Kindern, 10-jährigen Kindern. Natürlich können die Eltern auch Vorbild sein. Ich stelle mir das, was weiß ich, einen wahnsinnigen Sportler vor, nicht? Der vielleicht irgendwo im Fußball, im Verein, bei der Fortuna spielt und er sagt das Kind natürlich, wow, ich bin da ganz stolz auf meinen Papa, weil der bei Fortuna spielt er ist dann stolz auf den Papa, er findet den gut, aber ob das dann als Vorbild so bezeichnen würde, ich glaube, kleinere Kinder kennen dieses Wort Vorbild gar nicht.
Ja.
Ne, also je älter sie werden und desto eher kommen sie vielleicht dahin, sich Vorbilder zu suchen, auch abseits der Familie. Mhm. Da sind wir natürlich bei den typischen Vorbildern im Starbereich. Ich komme aus einer Generation, wo wir mit Vorbildern aufgewachsen sind, mit Stars, mit Bravo, mit Starschnitt. Nicht, dass wir wollten so sein wie, keine Ahnung, nicht irgendwie ein Popstar oder das fanden wir natürlich irgendwie ganz toll. Aber das hat, glaube ich, nicht wirklich damit zu tun, dass man genauso sein will, sondern einfach diese Illusionen, die diese Künstler dargestellt haben, so wollte man sein. Also das ist so ein bisschen träumen, so ein bisschen, ne, finde ich.
Ich frage mich, ob das eine Generationensache ist, dass Volker und ich uns einig sind, dass das Wort Vorbild irgendwie weird ist und wir wollen es nicht haben und du findest es völlig in Ordnung.
Das wäre schön, weil das ist ja der Kern hier unseres Podcasts. Ja, ne? Ja, aber weil ich jetzt gerade dachte, so, wir haben jetzt beide heute, Volker, du und ich, wir haben beide heute unser Kind dabei. Ne? Mein Kind ist aber noch ein bisschen was jünger und da habe ich jetzt gedacht, ich nehme die heute mit, damit die sieht, vor allem auch als Mädchen, ne, damit die sieht, so, die Mama geht arbeiten, die Mama macht hier das. Ich darf aber auch dabei sein bei dieser Erwachsenen-Sache und guck mir das an und werde irgendwie inkludiert und denke schon, ich nehme sie jetzt mit, damit sie auch lernt, gerade auch als Mädchen, geh arbeiten, mach dein Ding, sei Selbstbewusstsein, all dies, das. Da hast du deinen Sohn jetzt nicht dafür hier mitgebracht, ne? Also.
Ja, der ist ja schon, wie gesagt, schon ein bisschen älter.
Ja, deswegen,
aber als er so klein war wie deine Tochter, natürlich wusste der, was ich mache. Und er wusste auch, Papa fährt jetzt wieder los, weil er zu Konzerten fahren muss. Er war auch dabei, nicht? Also legendär der Auftritt beim Bundeskanzler damals, bei Helmut Kohl, wo er dann, ich hatte damals einen Song, der hieß Ich wäre gerne Bundeskanzler. Und den hat Alexander gesungen, also aus der Perspektive eines Kindes. Ja. Ich wäre gerne Bundeskanzler. Dann wir müssten alle das machen, was ich will, als Kind. Und dann waren wir eingeladen auf dem Fest und da hat er das gesungen. Wir standen zusammen auf der Bühne, er war damals, glaube ich, 8 oder 9, nicht? Und hat also da das Lied gesungen. Und dann kam die Hannelore Kohl damals, kam dann auch ran und tätschelte ihr so und sagte, ach, weißt du, Alex, das hast du schön gesungen, aber so einfach hat es mein Mann auch wieder nicht. Also wie gesagt, wir haben, das ergab sich aus unserem gemeinsamen Leben, was wir geführt haben. Nicht? Ja. Also irgendwo, wenn ich zu Hause war, dann haben wir halt auch gespielt oder waren unterwegs. Und also das ist, die Kinder waren von Anfang an natürlich an dem beteiligt, ja. Auch im Studio. Sie haben ja auch gesungen, nicht? Im Studio haben die Lieder zum Teil waren sie auch die ersten, die Lieder gehört haben, die ich komponiert habe. Und
dein Testpublikum sozusagen.
Genau, und dann haben sie dann auch mal gesagt, das ist aber doof und das Lied dann auch irgendwie in den Papierkorb wieder rein. Also das hat mich auch schon ein bisschen von beeinflussen lassen. Und ja, sie waren letztendlich die ersten, die meine Lieder früher immer gehört haben. Dann, ne?
Ich glaube, ich sage halt immer wieder, ich bin auch einfach ein bisschen Teil von so einer Social-Media-Generation vielleicht, die aber auch hier und da immer reingedrückt bekommt, wie man erziehen soll und wie und was. Ich habe also heute erst noch ein Reel gesehen von einer aus Amerika, aber da ging es darum, die hat dann gesagt, wie man jetzt Kinder 2026 erzieht. Und das war dann Beispiel, ich habe heute Vormittag ein Reel gesehen von weiß nicht, irgendeiner Influencerin aus Amerika, wo es dann darum ging, Kindererziehung in 2026. Und zwar, dann hat die als Beispiel genommen, dass ne, irgendwie anfeuern beim Sport oder so, ja, ich bin stolz. Nee, sei du stolz auf, nein, fühl, was du fühlen willst. Und hatte dann noch so ein, zwei Situationen, wo ich mich total wiedergefunden habe, weil ich schon das Gefühl habe, ich kriege viel Input, gewollt oder ungewollt, wie man es machen soll. Und hier irgendwie so und dann doch so. Und ich glaube, das ist schon was, was ihr beiden, das ist zumindest mein Eindruck, nicht so hattet, als eure Kinder kleiner waren. Da konnte man so, nehme ich das wahr, einfach irgendwie ein bisschen mehr so machen, einfach sein Ding machen. Und heutzutage wird so viel hinterfragt und reininterpretiert und dann muss man es richtig machen und man darf es nicht falsch machen. Und da kommt das bei mir vielleicht doch so ein bisschen her, dass ich dann denke, ja, Vorbildfunktion, doch.
Ja, kann ich verstehen. Dass also man praktisch Dinge, so ein Fels in der Brandung ist, weil ja. Du das Gefühl hast, es gibt so viel Informationen, so viele Meinungen, wie man sein soll, wie man sein Kind erziehen soll, dass du wenigstens für dich vorbildlich sagst, wo es lang geht.
Ja.
Und das Gefühl hatten wir beide, glaube ich, gar nicht, oder? Sondern also, wir waren halt irgendwie wir.
Ich bin sehr froh, dass ich heute nicht argumentieren muss, warum ich 2026 ein guter oder ein schlechter Vater bin.
Ja.
Ich bin sehr froh, dass ich in einer Zeit leben durfte, wo wir einfach Familie waren, wo wir einfach ja kaum Ratgeber hatten, aber wo wir einfach mit dem Herzen erzogen haben,
ja.
Wo wir einfach mit dem Gefühl, mit Liebe erzogen haben,
mhm.
Wo wir einfach gewusst haben oder nicht gewusst haben, ist es richtig, ist es falsch, aber wir haben gespürt, instinktiv, ja, das ist jetzt richtig, das ist falsch. Nicht, es gibt bestimmte Erziehungsdinge, die ganz wichtig sind. Konsequenz in der Erziehung zum Beispiel. So, das haben wir früher halt auch durchgezogen.
Und du bist ja eigentlich vom Fach, weil du bist einer der ersten Erzieher NRWs gewesen und hast das im Prinzip im Gegensatz zu mir studiert.
Wie ja, bin Diplom-Sozialpädagoge und ja, ich muss sagen, mir ging das früher auch schon so ein bisschen auf den Sack, ehrlich gesagt. So, dass ständig, dieses ständig sich selbst hinterfragen sollen. Wir haben das nicht gemacht. Also auch meine Frau und ich, wir waren uns auch relativ einig, dass wir die Kinder erstmal wachsen lassen und dass sie die Gelegenheit haben, sich zu sich selbst zu finden.
Mhm.
Nicht? Hilfestellung ist natürlich immer da und nicht Vorbild, aber unsere Werte vermitteln, das gehört schon dazu. Aber letztendlich erstmal Kinder Kind sein lassen und nicht ständig drüber nachdenken, was kann ich auch von ihnen noch fordern? Was erwarte ich von den Kindern? Dann Kinder einfach mal laufen lassen. Das war früher eben auch draußen zum Beispiel. Das ist nicht diese Überfürsorge heutzutage. Nicht? Bei uns war das früher so, dass die Kinder waren bis Anbruch der Dunkelheit draußen. Das, egal, ob das jetzt 18 Uhr oder 20 Uhr war. Nicht? Und da hat man einfach gesagt, kommt wieder, wenn es dunkel ist. Und da haben wir mal Fußball gespielt, wie es irgendwie ging. Und da hat sich keiner Sorgen gemacht, weil wir kamen wieder, hatten aufgeschlagene Knie, aber waren fröhlich und glücklich und dann ab in die Wanne oder ab und dann ab ins Bett. Und dann hat man noch eine Geschichte erzählt oder ein Lied gesungen und dann war es gut. Da hat man nicht drüber nachgedacht, oh, ist das jetzt gut für das Kind oder was vor allen Dingen, was sieht das Kind jetzt in mir? Habe ich das jetzt richtig gemacht? Ich habe einfach gespürt, das Kind hat mich in den Arm genommen und hat gesagt, Papa, das war ein schöner Tag.
Und siehst du dich denn als der Sänger Volker Rosin als Vorbildfunktion für Kinder? Also ich habe gelesen, du hast über 800 Lieder geschrieben. Da schreibt man jetzt auch nicht irgend so einen Scheiß. Da achtet man ja schon ein bisschen drauf, dass das irgendwas Vernünftiges ist, wenn das dann für Kinder ist. Siehst du dich da als Vorbild?
Also als Vorbild für Kinder auf keinen Fall. Warum?
Nicht? Nein. Meine warum? Antwort wäre ganz klar ja gewesen.
Nein, warum? Also ich bin ja kein Vorbild. Also ich mache ein Angebot an die Kinder. Ich sage, hallo, ich habe ein fröhliches Lied geschrieben oder auch ein Lied geschrieben, was vielleicht ein bisschen mehr Sinn hat. Und das ist mein Angebot. Und manchmal haben die Kinder Lust, das zu singen. Und sie haben Lust, sich dazu zu bewegen und dazu zu tanzen. Aber das sehe ich überhaupt nicht als Vorbild. Vielleicht bei den Eltern, dass die sagen, oh, die Kinder haben ja Glück, dass sie so einen tollen Papa haben. Oh, der ist ja so freundlich. Aber ja, das sollten wir unsere Kinder mal fragen, nicht? Also die würden dann auch sagen, der kann auch anders.
Ich fand, es passt mit dem Vorbild auch so gut zu dir, weil als ich dich das letzte Mal interviewt habe, das war im November, da muss ich ehrlich gestehen, bin ich hingegangen und habe gedacht, ja, bin gespannt, was mich da jetzt erwartet. Vielleicht ist es als Volker Rosin anstrengend, so lange Volker Rosin zu sein. Das Erste, was ich bemerkt habe, ist so diese absolute Begeisterung immer noch für das, was du tust. Und das fand ich für mich absolut vorbildlich. Das fand ich richtig cool.
Es ist jetzt auch nicht so, dass ich morgens aufstehe, ins Bad gehe und in den Spiegel gucke und denke, boah, das ist ja Volker Rosin. Wow,
geil. Den muss ich mal die Zähne putzen.
Nein, ich bin ja letztendlich genauso ein Mensch wie jeder andere. Auch. Ja. Was du auch schon gesagt hast, ich gehe meiner Arbeit letztendlich genauso nach, wie du deiner Arbeit nachgehst. Deine Kinder oder deine Tochter sieht das jetzt auch. Meine Kinder haben es auch gesehen. Mhm. Und deswegen, das ist ein ganz normales Familienleben dann auch gewesen. Ja, wie gesagt, also ne, dass sie für die Eltern, dass sie vielleicht einen toll finden oder dass sie das gut finden, was man macht. Gut, ne, ich habe auch ein privilegiertes Leben, muss ich sagen. Ich darf bei einem Podcast wie diesem hier mitmachen. Ich darf im Fernsehen auftreten, darf Musik produzieren, die ich mag und die ich liebe, hinter der ich sehr stehe, auch nach den vielen Jahren noch. Also insofern ist das schon auch privilegiert.
Ja.
Aber meine Kinder erzählen auch heute immer noch gerne davon, dass sie auch zum Beispiel auch gehänselt wurden, nicht? Also in der Schule, nicht? Also wenn mal wieder irgendwie ein Artikel in der Zeitung war und da war ein Bild, war sie dann drauf, so dann wurden die dann auch schon mal gehänselt. Und wurde, hey, guck mal, da ist hier. Bist ja wieder drauf und so. Also das ist sicherlich auch die Schattenseite oder die andere Seite der Medaille dann. Ne?
Da sind wir heutzutage ganz woanders, weil es gibt ja viele Kinder, deren Alltag ist es, dass die sehr öffentlich sind, auf Social Media zum Beispiel, was wir nicht so gut finden.
Ich wollte eigentlich noch was anderes. Ich wollte dich jetzt nicht so unterbrechen, Pierre. Ja. Aber was ich nämlich auch ziemlich erstaunlich fand, jetzt so in meiner klitzekleinen Recherche, die ich dann betrieben habe, es ist ja als öffentliche Person eigentlich mehr oder weniger normal, dass man auch viele Kritiker hat, Leute, die einen nicht leiden können. Ne? Also es gibt ja so viele Möglichkeiten, da irgendwo so einen Kommentar zu schreiben oder hier zu sagen, den finde ich doof, die finde ich doof. Ich konnte von dir nichts finden. Und das fand ich ziemlich erstaunlich. Es gab einen Artikel, habe ich gefunden, von 2006. Da fand jetzt jemand die Musik nicht so gut, musste aber trotzdem auch schreiben, dass alle bei diesem Konzert, wo er war, das ziemlich geil fanden. Und dann gab es wirklich so vereinzelte Kommentare, wo es auch für jeden vereinzelten Kommentar jemanden gab, der gesagt hat, nee, pass auf, ich war mit meinem Kind bei einem Konzert, der war ziemlich cool. Und das fand ich ziemlich krass.
Also ich möchte jetzt hier heute keinen auffordern, für Hate-Kommentare zu schreiben oder sowas. Das
wird nach hinten losgehen.
Ich meine das als Kompliment.
Ja, ich empfinde das auch als großes Kompliment oder als großes, ja, ich freue mich darüber, dass es wirklich tatsächlich auch so ist. Also auch bei der neuen Generation. Ich bin ja bei TikTok auch sehr aktiv und da sehr in der Kommunikation auch mit den Fans, die heute ihre eigenen Kinder haben, die mit Tanzalarm zum Beispiel aufgewachsen sind und die jetzt halt einfach ihre eigenen Kinder haben und mich dann wiederentdecken dann bei TikTok auch. Und auch da, es ist so gut wie null schlechte Kommentare. Also, und wenn dann einer ist, nicht, dann wird sofort geantwortet, ey, du hast doch gar keine Ahnung. Was plusterst du hier so auf, wenn ein, dass mal das ein oder andere Lied mal ein bisschen kritisiert wird, aber. Ansonsten, ja, ich weiß auch nicht, woran das liegt. Vielleicht sind die Lieder wirklich klasse. Ich weiß es nicht.
Ja, ich
liebe sie ja auch. Also ich liebe die Lieder und liebe sie und liebe meine Fans. Aber ich wundere mich auch, weil jeder kleinste Schauspieler ist da angreifbar und wird angegriffen auch.
Ich habe eine Theorie dazu.
Ich auch. Sag erst deine.
Wir haben eine Theorie dazu. Also
ja, okay,
offensichtlich
da bin ich
nicht die gleiche. Meine Theorie ist, was du vorher gesagt hast. Ich mache ein Angebot. Also du machst das, was du machst, machst du gern und machst du gut und möchtest niemanden irgendwie damit überfrachten. Oder du willst es nicht verkaufen, und also, dass die das gut finden, sondern du hast vorher ganz klar gesagt, du machst ein Angebot. Und das ist so unglaublich cool. Und da kann man sich so entspannen. Man kann das Angebot annehmen oder nicht. Das finde ich, glaube ich, die Krux vielleicht.
Ich habe diesen Satz von dir gefunden, ich fühle mich den Kindern nah und nehme sie ernst. Und das ist für, also das war für mich so dieser Punkt, weil ich liebe es, wenn Erwachsene für Kinder Dinge produzieren, sei es jetzt im Fernsehen, was es da irgendwie bei Kika und so gibt, oder Musik oder Theater wieder oder wie auch immer. Aber sobald man die Kinder ernst nimmt und auch wirklich für diese Zielgruppe gezielt was macht, ne? Ich meine, du machst
Angebot.
Ja jetzt, ne, du machst ja jetzt nicht Lieder und sagst, hey, das läuft jetzt heute bei 1Live oder weiß ich nicht wo für Erwachsene. Du gehst ja an deine Zielgruppe ran und machst genau für die das, was sie interessiert, was sie irgendwie anspricht, wo sie mitmachen. Und da finde ich, da merkt man immer den Unterschied, wenn die Person, die was für Kinder macht, das ernst nimmt und nicht irgendwie sagt, oh, ich mache da jetzt so ein Wischiwaschi, lalala, weil das ist ja nur für Kinder. Das macht für mich einen riesigen Unterschied.
Sicherlich ein ganz interessanter Ansatz. Ich glaube, es hat auch ein bisschen damit zu tun, dass ich eben, wie gesagt, jahrelang, also 3 Jahre im Kindergarten gearbeitet habe und da wirklich sehr viel mitgenommen habe aus der Arbeit mit den Kindern. Das war in den 70er Jahren. Da war wirklich die Erziehung und die Erziehungsarbeit im Kindergarten noch eine etwas andere. Da wurden Kinder auch sehr ernst genommen, aber letztendlich, es war so der spielerische Ansatz. Es war nicht so verkopft, wie es heutzutage manchmal ist. Und ich glaube, von daher habe ich meine Songs geschrieben, gerade die ersten Songs. Und das habe ich mir eigentlich immer beibehalten. Nicht, dass ich, in mir steckt selber da noch eine Menge Kind und auch da steckt auch noch was aus der Kindergartenarbeit. Und wenn ich das jetzt so vergleiche, es gibt ganz viele neue Kolleginnen und Kollegen, die Musik für Kinder machen. Und da habe ich immer den Eindruck, die machen das aus sich heraus. Ich bin jetzt Mutter und jetzt will ich auch Kinderlieder machen. Und da kommt also jetzt dieser tiefe Bezug zu den Kindern ist dann eigentlich nicht da, sondern sie sagen, ich bin Musikerin und jetzt will ich was für Kinder machen. Und das ist sicherlich auch ein lobenswerter Ansatz, aber nicht mein Ansatz.
Ja?
Mein Ansatz ist eben nicht, ich bin Musiker und mache was für Kinder, sondern ich liebe Kinder und ich schreibe Kinderlieder, weil ich eben auch diese Ausbildung hatte und diese Erfahrung gemacht habe. Und ich glaube, dass ich deshalb auch weiß, gerade was kleinere Kinder geht, da muss man ja auch wieder sagen, meine Hauptzielgruppe sind ja Kinder im Alter von, sagen wir mal, 2 bis 8, 9 Jahren. Danach werden sie älter und dann greift das natürlich mehr wahrscheinlich mit dem Vorbildcharakter, mit den Themen, die schwieriger sind. Und ich habe früher immer gesagt, Lieder sind als Sozialisationsträger nicht so wirklich gut geeignet. Ne, wenn ich irgendwas Soziales rüberbringen will zu den Kindern, kann ich mit ihnen sprechen, kann ein Bilderbuch angucken, kann irgendwo eine Situation aus dem Leben herausgreifen. Aber muss ich wirklich über alles singen? Nicht? Also über jedes Problem, was ich habe oder was Kinder haben, muss es da überall ein Lied zugeben. Ich weiß es nicht.
Ja.
Also ich denke dann einfach, ja, es gibt Zeiten, wo die traurig sind, es gibt Zeiten, die schwierig sind, da kann man drüber reden, aber da weiß ich nicht. Also wenn ich im Krankenhaus bei meiner Mutter oder im Pflegeheim bei meiner Mutter bin und ich sehe, es geht ihr nicht gut, dann singe ich doch auch kein Lied. Das sage ich auch nicht.
So.
Mutter, jetzt singe ich mal ein schönes Lied für dich. Sondern da reden wir miteinander, da hören wir uns zu, schweigen vielleicht auch ein bisschen zusammen. Das ist ein Abholen dann, den Menschen da, wo er steht. Und Kinder stehen eben, gerade kleinere Kinder, die stehen da, sie wollen spielen, sie wollen lernen, sie wollen Spaß haben, sie wollen sich bewegen. Und da versuche ich sie abzuholen.
Ja. Und das ist ja auch organisch gewachsen, dieser Zugang, beziehungsweise deine Arbeit. Du hast als Kindergärtner angefangen, praktisch Lieder zu schreiben, die es nicht gab. Und dann hast du damals wirklich erzählt, dass du diese Ochsentour gegangen bist und überall rumgetingelt bist und gemacht und getan hast. Du warst ja nicht sofort erfolgreich und alle haben deine Lieder gehört, sondern es war ja richtig harte Arbeit, die du geleistet hast.
Kann man so sagen, ja. Also das war wirklich die Ochsentour, war von Tür zu Tür. Und aber ab einem gewissen Zeitpunkt war es eben tatsächlich so, dass die Lieder so eine Eigendynamik bekommen haben, wie ich es vorhin schon beschrieben habe, dass ich nicht mehr selber die präsentieren musste, sondern es gab damals auch Messen zum Beispiel, die Didakta oder die Interschul. Nicht, dass, also wenn Messen für pädagogisches
Material oder so.
Ja, für pädagogische Mitarbeitende, muss man glaube ich heute sagen, ne? Für pädagogisch Mitarbeitende.
Bravo.
Und da war es zum Beispiel so, also gerade am Anfang, da haben wir einen kleinen Stand gehabt, ich habe meine Gitarre gehabt und habe meine Lieder vorgesungen und dann kamen die einfach vorbei und hörten das, boah, das ist jetzt so. Das kann ich ja wirklich gebrauchen. Das kann ich in die Einrichtung mitnehmen. Und ich kriegte dann Wochen später immer so eine Resonanz. Wir haben das jetzt eingeführt und wir haben das jetzt gesungen und alle singen mit und alle finden das toll. Und manchmal kommen die Eltern zum Elternabend. Was singen die Kinder denn neuerdings für lustige Lieder hier? Ja, das sind die von Volker und Sini, haben wir auf der Messe kennengelernt. Oder ich habe früher auch Fortbildungen gemacht, ne? Erzieherfortbildungen, wo ich eben meine Lieder vorstellen durfte. Und wo ich dann mit Orff'schen Instrumenten begleitet habe, mit körpereigenen Instrumenten.
Es sind ja oft Bewegungslieder, gell?
Richtig, das sind eigentlich im Wesentlichen, das habe ich mir wirklich immer wieder die Bewegung auf die Fahne geschrieben, Kinder runterholen vom Sofa, nicht? Und wenn, dann aber auf dem Sofa stehen und springen.
Ja. Ja, das war schon ein eindrucksvoller Weg. Von mir aus vorbildlich. Also wie gesagt, ich fand es eben so vorbildlich und so cool, dass man das alles schon so lange macht und trotzdem noch so eine Freude und so eine Begeisterung hat und es immer noch so ernst nimmt. Das fand ich echt richtig cool.
Ja, wenn die Kollegen kommen oder Kolleginnen und sagen, ne, hast ein Erfolgsgeheimnis, dann sage ich erstens, Authentizität versucht nicht jemanden nachzumachen. Das muss man ja leider auch sagen. Das ist ja wie in jeder musikalischen Richtung, auch bei den Kinderliedern, die heutzutage entstehen. Da weiß man schon, was da das Vorbild war. Nicht? Zum Beispiel mein Kika-Tanzalarm. Nicht? Da war ich ja so der Erste, der dann wirklich diese Bewegung mit drin hatte. Nicht? Irgendwie runter in die Hocke und dann wieder rauf. Ein Schritt nach rechts, nach links. Wir hören noch nicht auf. Ein Sprung nach vorn, zurück. Wir patschen auf die Knie. Also wirklich so Tanzanleitung dann dabei. Das höre ich jetzt immer wieder auch bei Kollegen. Wir gehen nach rechts, wir gehen nach links, wir springen nach vorn. Das ist ein bisschen Plagiat, aber ja. Ich kann es dann auch letztendlich nicht ändern. Ich fasse das als Kompliment dann auf, dass sie sagen, okay, was bei Volk Rosin funktioniert, muss ja bei mir auch funktionieren. Ist manchmal so, aber manchmal eben auch nicht, weil eben diese Herzenswärme und dieses Herzblut nicht so dahinter steht. Also ich denke, die müssen was Eigenes machen, müssen ihre eigene machen und müssen auch die Ochsentour gehen. Also nicht zu denken, ach, so wie normale Musiker, ich trete jetzt 10-mal im Jahr auf und suche mir die große Bühne und mache das Licht aus und spotte auf mich und, ne, und die Kinder werden da schon, mir schon folgen. Das funktioniert nicht immer. Ne? Also
das ist auch was ich heutzutage manchmal schwierig finde. Ich glaube, das habe ich in der letzten Folge auch schon mal gesagt. Du siehst dann so das Endprodukt und den Erfolg. Aber wie viel dahinter steckt, also was für ein Marathon auch dahinter steckt an dranbleiben, sein Ding durchziehen und eben nicht mal zu gucken, oh, vielleicht bei dem funktioniert das, vielleicht muss ich das auch mal einbinden, sondern wirklich auf seiner Linie bleiben. Sowas finde ich auch ziemlich imposant, wenn das dann, also jetzt, wenn ich mir dann jetzt das Endprodukt quasi angucke, du bist ultra erfolgreich und hast aber auch diese ganzen Jahre an Arbeit, die dahinter stecken, die sieht man ja nicht, ne? Dann sieht man auf TikTok, da ist er und alles. Das finde ich immer wieder, diesen Background dann zu erfahren, ziemlich erdend auch. Vor allem, wenn man aber auch mal an sich selber zweifelt, ne? Vielleicht hat dann jemand mal den Job jetzt gewechselt oder ist gerade arbeitslos oder zu Hause mit den Kindern und du denkst dir, ne, och, jetzt guck mal, der hat das alles. Aber dann auch immer wieder dann zu erfahren, was da alles hintersteckt. Und ja, also ich finde,
auf jeden Fall,
das macht
es
Mut.
Was wichtig ist, ich glaube, was mir so eigen ist, ist eine Grundzufriedenheit. Das heißt also, es war von Anfang an, als ich angefangen habe, da hatte ich ja noch nicht so viele Auftritte, da habe ich auch noch nicht so viel Honorar nehmen können. Das war ganz einfach. Also es gab 2 Mark pro Kind und wenn ein Kindergarten 50 Kinder hatte, gab es 100 Mark. Mhm. Nicht? Und die Erzieherin gab mir den Beutel dann, da gab es keine Fahrtkosten, da gab es nicht irgendwie Spesen oder sowas, sondern einfach, das haben wir eingesammelt und wenn dann 10 Kinder krank waren, waren halt dann nur 80 Euro drin. Aber ich war letztendlich dann zufrieden. Ich habe gesagt, hey, das reicht mir. Also ne, ich kann ins Kino gehen, ich kann ab und zu mal vielleicht mir eine Pizza kaufen und also ist doch gut, mein Leben ist doch prima und ich habe den tollsten Beruf der Welt. Was will ich da eigentlich mehr?
Ich glaube, das war das, was mich so beeindruckt hat in dem Gespräch mit dir. So diese Begeisterung für das, was du tust. Diese Überzeugung, dass es schön ist. Und
es ist ja auch schön.
Ja, das will ich ja gar nicht verzweifeln. Ich fand es auch richtig, richtig eindrucksvoll. Und ich glaube, das ist dieses Problem mit dem Vorbild. Du wolltest es nicht sein, aber dadurch, dass du wirklich du selber bist, bist du es geworden, das Vorbild.
Also zum
Kann
Thema
man dich
Vorbild,
sehr gut zum
das
Vorbild
meine ich
nehmen.
Ja. Du brauchst jemanden, der das Vorbild ist, den man sich als Vorbild nehmen kann.
Aber er wollte es nicht sein. Er ist so echt, verstehst du? Das ist der Punkt. Das ist mein Problem
würde,
mit Vorbild.
Ich würde aber gerne doch noch eins noch irgendwie sagen, so von meiner Anfangszeit auch. Ich bin ja einer, der ich kann keine Noten wirklich lesen. Mhm. So, also Autodidakt an der Gitarre, am Klavier. Und als ich damals in den 70er Jahren, noch vor meiner Karriere als Kinderliedermacher, habe ich ja schon als Singer-Songwriter gearbeitet und habe so kleinere Konzerte gemacht in Jugendzentren, in kleinen Stadthallen und sowas, mit eigenem Programm auch. So, und da erinnere ich mich auch daran, ich hatte keine Vorbilder, aber ich hatte musikalische Menschen, die durch ihre Lieder mir was beigebracht haben. Ich nehme mal ein Beispiel. Gilbert O'Sullivan.
Den kenne ich nicht.
Jüngere kennen ihn nicht. Ältere kennen ihn. Alone Again Naturally war ein Riesenhit. Matrimony. Der Mann spielte Harmonien auf dem Klavier, die ich vorher noch nie gehört hatte. Das heißt, das war kein Vorbild, aber ich habe mir seine Lieder angehört und habe dann diese Harmonien rausgehört und habe die Noten dazu rausgehört. So, oder die Bee Gees, ne? Mhm. Die haben Bee Gees gehasst.
Die kenne ich.
Ja.
Da
habe ich mir die Harmoniegesänge mal so ein bisschen angeguckt und analysiert und habe davon auch was gelernt. Also das heißt, es waren keine Vorbilder, aber irgendwo habe ich doch was von ihnen mitgenommen.
Mitnehmen können, ja.
Ich hatte keine Poster hängen, natürlich nicht, aber irgendwo habe ich was mitgenommen.
Ja, da, ne? Jetzt kommt der Hund. Haben wir schon gesagt, dass wir den Hund auch einen Hund hier haben heute? Alle sind sie da, Pia. Du hast niemanden mitgebracht.
Ich weiß, es tut mir total leid. Ich wollte meine Schwägerin mitnehmen, aber das habe ich dann doch nicht gemacht. Die ist ausnahmsweise zu Besuch heute. Diese Vorbildgeschichte, da habe ich einige Aspekte mir überlegt. Und jetzt suche jetzt gerade nach das eine, was ich unbedingt noch ansprechen wollte. Du hattest ja eigentlich eine richtig schwere Kindheit, wenn man das jetzt so platt sagen darf. Weil deine Mutter so eine ganz durchsetzungsfähige, starke Frau war, die eigene Ideen hatte und dann oft den Job gewechselt hat. Ihr seid oft umgezogen, du musstest, ich weiß nicht, wie oft die Schule wechseln, das x-mal, 14 Mal.
15, 16 Mal war es bestimmt, ja.
Richtig oft. Und trotzdem hat es im Endeffekt...
Warte kurz, Pia, erzähl noch den Background, dass du die Mutter ja auch kennst.
Richtig, ne? Ich erzähle den Background. Ich habe vor langer Zeit, ich weiß nicht, wie lange das her ist, dass ich deine Mutter kennengelernt habe für ein Interview. Und da war ich auch sehr beeindruckt von dieser Frau, die immer noch so einen starken Willen hat, völlig klar hat, was sie möchte, was sie gut findet und auch ihre eigene Geschichte wirklich sehr positiv sieht. Und sie hat ja auch ein Buch geschrieben, das auch so zu diesem Vorbildthema passt. Und das Buch heißt, das soll mir erstmal einer nachmachen. Und es ist ja auch jemand, der Vorbild sein möchte, aber gleichzeitig glaubt, dass keiner an ihn rankommt, oder? Das spricht ja dieser Titel aus.
Ja, schon. So habe ich das doch gar nicht gesehen, aber klingt einfach schlüssig irgendwo.
Klingt plausibel,
ne? Ja,
gell?
Klingt schlüssig. Also man muss sehen, meine Mutter hatte vor 15 Jahren halt einen Schlaganfall und war seitdem an den Rollstuhl gefesselt. Und wir haben ihr dann den Vorschlag gemacht, meine Schwester und ich. Schreib doch dein Leben auf. Nicht irgendwo, dann hast du eine sinnvolle Aufgabe erstmal und kommst vielleicht raus aus dem tiefen Loch.
Die Idee kam von euch, das wusste ich nicht, gar nicht.
Das ist ja auch nicht so einfach dann, wenn man plötzlich von heute auf morgen wirklich so aus dem Leben gerissen wird. Und meine Mutter, wie gesagt, ja eine sehr lebensfrohe und aktive Frau auch war und ist, auch selbst jetzt im Pflegeheim noch. Ja. Sie hat übrigens hier gerade noch eine neue Idee gehabt, sie hat jetzt den Papst geschrieben, nicht? Also und hat
was möchte sie vom Papst?
Sie wollte ihre Geschichte mal ein bisschen erzählen und sie wollte, dass er sich vielleicht dafür interessiert und wenn er mag, würde sie ihm auch kostenlos ein Buch schicken.
Okay.
Finde ich fair.
Ja, vielleicht nimmt der Papst hoffentlich.
Ja, ich habe meiner Mutter auch gesagt, ich habe dann recherchiert, gegoogelt und habe gesagt, liebe Mutter, der Papst bekommt jeden Tag über 10.000 Briefe.
Ja.
Ja. Das macht doch nichts. Vielleicht ist meiner ja dabei.
Ja.
Und meiner wird dann vielleicht aufgemacht.
Mhm.
Ja, sie glaubt dann daran. Und sie schöpft auch wieder so ein bisschen Kraft daraus, dass sie Spaß daran hat am Leben dann auch.
Ja, irgendwo, ne? Ich habe das Buch gelesen, ich fand es richtig gut. Muss ich echt sagen. Also eindrucksvoll, was sie alles erlebt hat und was da alles passiert ist und wie sie das dann gedreht hat. Das ist alles eigentlich im Endeffekt gut ausgeht für euch alle.
Schreib's auch nochmal dem Papst.
Ich schreibe dem Papst, der soll das Buch lesen.
Ist der nicht auch ziemlich aktiv auf Social Media? Spielt er nicht irgendwie Word with Friends oder so?
Der Papst?
Ja.
Das weiß ich nicht.
Das weiß ich auch nicht. Ich bin ja evangelisch, also bin jetzt dem Papst nicht so nah. Aber
genau, warum schreibt dann deine Mutter den Papst?
Ja, ich glaube, sie hat, glaube ich, überlegt, wer ist der Größte, den man schreiben könnte.
Okay.
Nicht? Und Trump wollte sie nicht schreiben und dann hat sie
gesagt, verständlich.
Also der Papst ist auch noch größer.
Okay.
Ich habe jetzt kurz überlegt, wem würde ich denn schreiben? Weiß ich jetzt nicht so spontan. Vielleicht hätte ich dir geschrieben.
Ja, also auch das gehört dazu, wenn man etwas populärer ist, dass man natürlich ab und zu auch Briefe bekommt, auch Bittbriefe bekommt, auch Briefe, die einen betroffen machen, Briefe, die von Schicksalen erzählen, die wirklich ja schwer zu verarbeiten sind manchmal. Und auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, man kann nicht jedem helfen. Also das ist es ist wirklich manchmal schwierig. Also jeder kriegt, der mir schreibt, kriegt auch eine Antwort.
Wow. Okay.
Das ist für mich dann auch Ehrensache. Aber es ist dann irgendwo gerade jetzt wieder was reingekommen. Unser Sohn ist an Knochenmarkskrebs erkrankt und er würde sich so wünschen, mit dir ein Lied zu singen. Da kann ich letztendlich auch nur sagen, gerne, ne, wenn wir mal in der Nähe sind, dann lade ich ihn dann ein, dass er Backstage kommt und dass wir dann vielleicht a cappella so ein bisschen hinten was singen. Aber ich kann das Kind natürlich nicht auf der Bühne vorführen.
Ja, beziehungsweise das, wahrscheinlich wollten die eher, dass du ihn besuchst oder so.
Irgendwie sowas. Oder manchmal kommen sie auch konkret, kann er nicht bei einer CD mal mitsingen oder bei einem Studio und so. Das ist natürlich auch schwierig dann in dem Moment. Wie gesagt, antworten tue ich immer, aber man kann nicht jeden Wunsch da letztendlich erfüllen. Und es ist ja wirklich auch manchmal wirklich herzzerreißend, aber
ja, ist so. Wobei man sagen muss, darüber sprichst du nicht oft, aber du hast ja auch wirklich viele Charity-Projekte, wo du Leuten schon hilfst.
Ja, natürlich, ganz klar. Ja,
natürlich, ganz klar.
Das habe ich gestern Abend zu meinem Mann gesagt. Ich sage, du, pass auf, ich habe das jetzt alles gelesen und das klingt jetzt so, der hat die Hälfte seines Lebens gearbeitet, um die Hälfte, die andere Hälfte einfach jetzt nur noch zu geben und zu geben. Also das war, ich weiß nicht, ob du mal regelmäßig deinen Wikipedia-Eintrag liest, das ist einfach nur eine Litanei an zwischen Charity, dann gewinnst du einen Preis, dann bist du hier auf dem Benefizkonzert, dann gewinnst du wieder das. Und das war einfach nur eine Abfolge. Also der erste Teil war immer nur hier gearbeitet, da. Und der zweite Teil war dann nur noch hier was gegeben, da was einen Preis bekommen, hier was gegeben, da einen Preis bekommen. Ich denke, das hat mich sehr beeindruckt, muss ich sagen.
Auf der einen Seite ja, das, so ein Wikipedia-Eintrag, der wird ja nicht von einem selbst geschrieben, sondern das ist ja eine unabhängige Enzyklopädie.
Aber die Sachen hast du ja gemacht.
Bitte?
Die Sachen hast du ja gemacht.
Ja, Sachen habe ich gemacht. Aber letztendlich stehen da natürlich auch die guten Sachen drin. Ne? Es hat auch Tiefs gegeben. Ne? Es hat auch Momente gegeben, wo ich an mir ja gezweifelt habe, aber wo es halt nicht wirklich gut läuft und wo man einfach auch muss, ne? Also auch zum Beispiel, wie gesagt, diese Schlaganfall von meiner Mutter, das hat mich sehr getroffen. Oder vor drei Jahren ist mein Vater gestorben, der auch eher kein Vorbild war, aber er war letztendlich auch immer so eine, ganz anders als meine Mutter war, eine Figur, an die man sich erinnert, nicht? Und an die ich mich als Kind dann auch erinnere. Ja. An seine Sprüche, an seine Lebensweisheit, an seine Fröhlichkeit und ja, seine Leichtigkeit, die Dinge so zu nehmen, wie sie sind.
Schön. Nicht?
Und irgendwo, sein Wahlspruch war wirklich immer, ich bin zufrieden.
Ach.
Und das saß er da so in den letzten Jahren seines Lebens und sagte, ach, ich bin so zufrieden, ist doch schön. Nicht? Und da hat er ein bisschen Fernsehen geguckt, die alten Bud Spencer-Filme mochte er gerne und Terence Hill und sowas. Und dann, da saß er da und war zufrieden.
Ja. Weißt, ich nehme da wirklich mit, dass das der Punkt ist, wie man Vorbild ist für seine Kinder, dass man echt ist.
Ja.
Dass man selbst ist.
Ich finde das so schön, weil das strebe ich auch an. Ich sage immer, ich will jetzt nicht jeden Tag glücklich sein, ich will zufrieden sein. Weil ich finde so dieser Frieden, den man bekommt, wenn man zufrieden ist, das strebe ich auch wirklich jeden Tag an. Ich würde gerne nochmal nachfragen wollen, weil Pia, du hattest jetzt vorhin schon angesprochen, du hast so oft die Schule gewechselt in deiner Kindheit. Warum? Also ich würde denken jetzt, wenn jetzt jemand zuhört, die Person wird jetzt denken, stopp, geh nochmal zurück. Warum eigentlich?
Ja, wir wissen es, ich, weil ich das Buch gelesen habe und Volker war ja dabei.
Also es ist so, meine Mutter war alleinerziehend in den 60er Jahren und sie war geschieden und sie war schuldig geschieden, das gab es damals noch. Also da wurde nicht nur einfach geschieden, sondern wurde auch festgestellt, wer jetzt schuld daran war. Und als Frau schuldig geschieden ist natürlich erstmal schon mal so ein Stigma, so ein Makel. Und meine Mutter hat sich aber davon nicht beeindrucken lassen. Es gab damals auch kaum Hilfen vom Staat. Also will das jetzt nicht besser machen, als es vielleicht ist oder schlechter machen. Nicht? Aber heute, wenn alleinerziehende Mütter Probleme haben, wenn sie Hilfe brauchen, ist der Staat schon da, der hilft, nicht? Und zwar eben früher nicht so. Früher war also das Jugendamt dann eher so, dass sie dann gegen meine Mutter dann gearbeitet haben und ihr die Kinder wegnehmen wollten. Und so, sie hat dann halt immer gesagt, ich muss mich und die Kinder durchbringen. Und sie hat dann halt immer gearbeitet. Und von Kellnerin, Wäscherin, Taxifahrerin, was weiß ich, Gardinenverkäuferin. Mhm. Aber hauptsächlich hat sie gekellnert. War halt in der Gastronomie tätig. Und ja, das bedeutet natürlich auch, dass sie nicht einen Job hatte, sondern es ging dann immer hin und her. Und das bedeutet auch, dann hatte sie dann einen Job in Süddeutschland. Da sind wir dann halt nach Süddeutschland gezogen. Manchmal nur für 2-3 Monate dann. Das war dann in dem Moment natürlich dann auch schwierig, nicht? Weil wir natürlich dadurch auch keine Möglichkeit hatten, Freundschaften zu schließen oder irgendwo anzukommen. Aber es hatte dann den Vorteil, dass wir selbstständig geworden sind, nicht? Also wir konnten dann wirklich lernen, selbstständig damit umzugehen. Und nicht, meine Mutter war dann zwar häufig nicht da, weil sie unterwegs war, weil sie eben gekellnert hat oder gearbeitet hat, aber sie hat uns letztendlich auch beteiligt. Und ich erinnere mich immer noch ganz herrlich an die Situation, da war ich vielleicht, keine Ahnung, 8 Jahre, dass sie dann nachts um 1:30 nach Hause kam und uns geweckt hat und gesagt hat, guck mal hier, heute habe ich 1,68 Mark Trinkgeld gekriegt. Und da hat sie so kleine Häufchen gemacht und hat sich gefreut und wir haben uns mitgefreut. Und dann hat sie uns 30 Pfennig gegeben, kauft euch morgen mal eine Bravo, da habt ihr auch was dann davon. Diese Beteiligung, das war schön. Natürlich ist das, nach dem, was du am Anfang gesagt hast, fragwürdig, nicht, als Vorbild nachts um 2 die Kinder zu wecken, die jetzt eigentlich ja fröhlich schlafen. Mhm. Aber wir haben das als in dem Moment wirklich als sehr positiv wahrgenommen, dass wir eben dabei waren, auch an ihrem Leben. Sie hat uns letztendlich immer, so hast du in dem Buch auch gelesen, da sind ja viele, viele Episoden, die kennen wir alle aus erster Hand. Aber es war nicht so, dass sie gesagt hat, ich nehme meine Kinder mit auf die Reise, sondern wir sind automatisch immer mitgegangen.
Naja, aber in dem Moment, wo sie dann sagt, hier, ich gebe dir was von dem ab, was ich bekommen habe, kauf dir was davon, ist ja dann schon die Vorbildfunktion. Und das machst du ja auch jetzt heute.
Ja,
du hast jetzt,
ne?
Und
ja,
du gibst jetzt zurück.
Ja, klar.
Aber das war, glaube ich, so ein Impuls von der Mutter. Sie hat so eine Freude an dem Geld gehabt, ja. Deswegen hat sie die Kinder geweckt. Das war ganz echt sie, wie sie in dem Moment gefühlt hat. Und nicht so, oh, ich glaube, ich möchte meine Kinder beteiligen, ich wecke sie mal und zeige ihnen. Das wäre dann so ein bisschen aufgesetzt. Und ich glaube, das ist der Punkt, den ich an Vorbild so kritisiere, dass ich das Gefühl habe, du musst echt sein. Du musst wirklich aus dir rauskommen. Das heißt nicht, dass du nicht überlegst, was du tust, aber es muss halt authentisch und echt
also,
sein.
Also du sagst, man kann nicht aktiv Vorbild sein, man ist es passiv.
Genau. Ich glaube, man kann sich den Schuh nicht so anziehen und denken, oh, ich glaube, ich möchte mal in dem und dem Bereich Vorbild sein, wenn das nicht deins ist. Das fände ich schwierig.
Ja, das ist auch das Schwierige. Ja. Wenn ich dann nämlich abends auf der Couch snacke. Das bin eigentlich, das mein wahres Ich.
Ja, aber ich glaube, dann wäre es eine gute Erziehungssache, das zum Thema zu machen, wie du das auch schon angesprochen hast, dass man dann sagt, ich struggle wirklich mit diesem blöden Süßkram. Ich versuche das irgendwie zu reduzieren, es gelingt mir nicht immer und so, dass man einfach auch da echt authentisch und die Kinder so ein bisschen mitnimmt.
Das klingt mir gerade so ein bisschen nach Fazit. Was sagt denn die Uhr?
Die Uhr sagt, alles gut.
Schön.
Hast du eigentlich eine Frage mitgebracht, Volker, oder nicht?
Eine was?
Eine Frage.
Eine Frage. Ich habe viele Fragen.
Du hast viele Fragen.
Ich habe viele Fragen.
Also wir haben nämlich immer zum Schluss die Rubrik Frage für eine Freundin. Und das sind oft so sozusagen, ja nicht Testfragen, wie nennt man das? Fragen, die irgendein bestimmtes Thema betreffen. Und unsere letzte Gästin hatte eine philosophische Frage. Die fanden wir auch gut. Hättest du eine dieser Fragen, irgendwas Fragetechnisches, Frage für eine Freundin? Hättest du sowas oder nicht?
Wir können auch mal sagen, was sie Ira mitgebracht hatte.
Ja, okay.
Was würdest du tun, wenn du wüsstest, du wirst nicht scheitern? Und auch da würde ich wieder denken, ich glaube, du hast es gemacht. Du hast einfach gemacht.
Ja, also ich sag mal, da muss man halt erstmal auch wieder definieren, was bedeutet jetzt Scheitern? Also bedeutet Scheitern auf einer persönlichen Ebene? Ich bin jetzt zum 3. Mal verheiratet. So waren die 2 ersten Ehen, bin ich da gescheitert? Könnte man diskutieren. So, oder ist es beruflich? Ich habe vor 10 Jahren eine Jazzplatte für Kinder gemacht. Der Blaue Hund will tanzen. Da habe ich sehr viel Herzblut reingesteckt, weil ich dachte, das ist wirklich toll, Kindern mal Musik näher zu bringen, die sie nicht im Radio hören und die sie wahrscheinlich auch von ihren Eltern nicht kennen. Das war jetzt auch keine Free-Jazz-Platte, sondern wirklich so Swing für Kinder, zum Teil amerikanische Standards, zum Teil selbst komponiert, mit eigenen Texten, so typisch Volker Rosin. Und ja, Das war jetzt leider nicht so der ganz große Erfolg, nicht? Also da aber muss man sagen, die Kinder, die das gehört haben, fanden sie alle toll. Aber also, zum Beispiel die Jatzer, von denen ich gedacht habe, dass die sagen, wow, das finde ich ja klasse, dass Volker Rosin mit seiner Kompetenz, der ist ja auch berühmt und der hat ja auch einen gewissen Einfluss auch auf die musikalische Entwicklung von Kindern mit seinen Liedern, dass der sich jetzt mal in den Dienst der guten Sache, in den Dienst des Jazz stellt. Ja, stattdessen kriegt man um die Ohren, ja, das ist aber nur eher eine mittelmäßige Platte. Und eigentlich, wenn man Kindern Jazz beibringen will, sollten sie Ella Fitzgerald hören oder Louis Armstrong hören oder irgendwie sowas. Also das hat mich schon ein bisschen getroffen, ehrlich gesagt. Ja, da ist sehr viel Herzblut drin.
Was ist Scheitern? Weil genau das habe ich ja auch gelesen. Und das, was ich gelesen habe, klingt nach super Erfolg. Du hast eine Platte gemacht, um den Kindern nochmal einen anderen Musikstil beizubringen. Eine Jazzplatte, die ist, die hatte eine Platzierung in den deutschen Jazzcharts. Und das, was ich gelesen habe, klang richtig super.
Du ja, soll ich sagst jetzt schreiben? Nein. Oh, ich bin aber jetzt ganz enttäuscht.
nein, aber dass du dieses Beispiel bringst für Scheitern, überrascht mich jetzt total, weil ich habe das jetzt so gelesen als, wow, was der nicht alles macht.
Ich habe es anders gehört. Ich habe es gehört, dass Volker sagt, was Scheitern ist, bestimmt immer noch ich. Das habe ich gehört.
Ja, letztendlich stimmt das auch eher, glaube ich. Ne? Also das ist so... Also wenn ich wirklich zurückdenke jetzt an 70 Jahre Volker Rosin, bin ich wirklich, ja, kann ich wirklich von mir sagen, dass ich irgendwann wirklich gescheitert bin. Also ich habe damals, bin ich mal hängen geblieben in der Schule, in der 11. Klasse, nicht? Da habe ich eine 6 in Englisch gehabt, eine 6. So, und da habe ich dann Nachhilfeunterricht genommen und war der beste Nachhilfeschüler überhaupt. Und dann kam es zur Nachprüfung und da war die Englischlehrerin, die mochte mich aber nicht leiden. Und die hatte dann einen Text aus der Times rausgesucht, der so ein philosophisch war, den konnte ich nicht bewältigen. Ja. Und dann kriegte ich die 6 wieder. Und war das jetzt Scheitern? Nein, weil es war der Beginn eigentlich, dass ich später die Erzieherausbildung gemacht habe.
Ja.
Ne, also das ist, wenn ich so wirklich überlege, scheitert. Das Wort kenne ich nicht.
Ich mag also diese Perspektive. Und aber auch, es zeigt ja auch, was sieht man jetzt selber als Scheitern und wie sehen das andere, ne?
Und das Thema ist ja immer wieder bei uns, dass in deiner Generation, Nathalie, dass das Scheitern so viele sehen können, theoretisch, weil du das öffentlich machen kannst. Oder du machst öffentlich irgendwas Gutes und plötzlich wird es überhaupt nicht anerkannt und dann ist es Scheitern, obwohl du eigentlich was Gutes gemacht hast. Mhm. Diese riesige Öffentlichkeit, die man über Social Media hat, die kann halt auch problematisch dann sein.
Vielleicht hat es auch damit zu tun, wie hoch man seine eigenen Ansprüche setzt.
Mhm.
Also wenn ich zum Thema Scheitern, ich habe mindestens 10 Jahre lang versucht, Tennis zu spielen.
Mhm.
So, und ich habe wirklich bestimmt 5 Tennistrainer verschlissen. So, nicht? Und ich habe aber Tennisspielen nie gelernt. Und ich bin aber auch nicht böse drum, ich kann es auch nicht ändern. Mhm. Also ich bin da nicht so ehrgeizig dann in dem Moment, nicht? Also, dass ich sage, oh, jetzt will ich aber unbedingt wie Björn Borg spielen oder wie Patrick Sinner oder was weiß ich. Keine Ahnung. Also dann hänge ich das einfach ein bisschen runter und dann ist es auch schon gut.
Cool. Da kann man sich wirklich ein Scheibchen abschneiden. So einen entspannten Zugang zu Dingen, ist schon schön.
Das ist meine Art zu leben. Ja. Nicht? Also jeder hat seine eigene Sozialisation und jeder kann auch nicht aus seiner Haut immer so raus. Mhm. Bei mir ist es halt so, dass ich gelernt habe, auch durch meine Mutter. Nicht? Das muss man eben auch sagen. Du hast schon gesagt, sie ist eine sehr starke Frau auch, die sehr stark agiert hat, auch in unserer Kindheit. Wie gesagt, aber nicht unter dem Aspekt, wie mache ich es jetzt richtig und wie mache ich es meinen Kindern richtig, dass es ihnen gut geht, sondern einfach, ich muss jetzt durchkommen, ich muss jetzt irgendwie Geld kriegen. Kinder, Sachen einpacken, wir fahren los, jetzt geht's mal nach Dings. Die hat nicht drüber nachgedacht, was sagt der Ratgeber 2026, wie man mit seinen Kindern umgeht. Wir mussten mit. Und ich sag nochmal, das ist das, was ich bei meiner Mutter am meisten dankbar bin, dass diese Möglichkeit, dass wir die gehabt haben, so schlecht manches war, da war auch nicht immer das Essen auf dem Tisch, das war auch manchmal der Kühlschrank leer, aber dass wir dadurch Selbstständigkeit gelernt haben und Familiensinn gelernt haben, zusammenhaltend. Und ich weiß eben auch, dass es eigentlich nichts Wichtigeres gibt als Familie, Familienbande, Familienzusammenhalt. Es gibt dieses schöne Wort, Blut ist dicker als Wasser, wobei es muss nicht immer blutige Verwandtschaft sein, es kann auch angeheiratete Verwandtschaft sein, aber dass man einfach zusammenhält. Ich glaube, das haben wir damals wirklich gelernt und dass wir uns durch nichts auseinanderbringen lassen. Ne?
Also deine Mutter hat zum Beispiel auch richtig die Kompetenz oder eine Begabung, Freundschaften zu schließen und die lange zu halten. Sie hat ja auch deinen Vater, den sie zuerst geheiratet hat, dann glaube ich zweimal hat sie ihn zweimal geheiratet, sie hat sich zweimal von ihm scheiden lassen, den hat sie halt wirklich ihr ganzes Leben lang, hat der euch alle begleitet. Und auch zwei Freundinnen, von denen sie schreibt, die haben sie ihr gesamtes Leben lang begleitet. Also dieses Netzwerk und diese Bandenknüpfen, das kannte sie, glaube ich, ganz super.
Ja, also wenn man eben Freunde kommen und gehen, nicht? Und wie gesagt, wir haben ja, das ist so ein bisschen auch mein Problem jetzt, wenn ich überhaupt von Problemen reden kann, ist es eben, dass ich sagen muss, ich habe in meiner Kindheit keine Freunde gehabt. Nicht, weil wir eben halt viel rumgezogen sind. Nicht? Ich hatte nicht die Möglichkeit, in einem Sportverein irgendwo Freunde zu haben oder irgendwo in einem Musikverein oder was weiß ich. Sondern kaum war man da, war man schon wieder weg. Ja. So, aber das führt natürlich dann dazu, dass man das Familiäre, was dann da ist, einfach auch, dass das zusammenschweißt dann in dem Moment. Nicht? Und auch heute kann ich sagen, ich habe nur relativ wenig Freunde, weil ich an dem Wort Freund auch etwas Großes dranhänge.
Ja.
Nicht? Ich habe viele Bekannte. Viele freundschaftliche Menschen, mit denen ich freundschaftlich verbunden bin, beruflich verbunden bin, also alles wunderbar, da geht's mir wirklich gut. Aber so richtig Freunde, so in dem Sinne, wie ihr das vielleicht versteht, sind da wirklich nur ganz wenige. Ne?
Ja, das ist aus der Geschichte dann entstanden, vermutlich. Ich habe hier noch ein Lied, das ihr zur diamantenen Hochzeit, zur goldenen Hochzeit, ist es die diamantene Hochzeit, ist ja wurscht, jedenfalls zu dieser letzten großen Familienfeier, die deine Mutter ausgerichtet hat, habt ihr ein Lied für sie gedichtet. Und da geht's auch so ein bisschen ums Thema Vorbild. Und da steht nämlich Folgendes. Wir wollten nie so sein wie ihr. Und überhaupt habt ihr uns so manches Mal den letzten Nerv geraubt. Und doch sind wir füreinander da. Dieses Gefühl ist ganz wunderbar. Das fand ich ein super Fazit, wie die Familie Rosin mit Vorbildern umgegangen ist.
Vielen Dank für das Gespräch.
Ja.
Es war sehr aufschlussreich, nett, freundlich.
Ich habe gedacht, ich sage immer, ich habe es immer ganz gerne, wenn Pia mich so ein bisschen einnordet bei was. Und Pia macht gerne Urlaub in den Bergen. Deswegen sage ich dann immer, ich setze mich auf Pias Hütte gedanklich. Und dann erzählt sie mir was Nettes. Und ich glaube, heute haben wir alle auf Volkers Bühne gesessen. Und sind ein bisschen zufrieden und sollten auch alle einfach ein bisschen zufriedener sein mit dem Leben. Und damit schließe ich ab. Richtig schön, dass du da warst. Vielen Dank, dass du gekommen bist. Das Übliche ist, abonniert unseren Podcast, wo ihr ihn auch gerade hört, gebt uns 5-Sterne-Bewertungen, folgt uns bei Instagram, don'tcallmemutti.podcast, hört weiter Volker Rosin, das muss ich jetzt gar nicht aufrufen, weil das machen ja eh schon alle, deswegen macht's einfach weiter und wir hören uns wieder in 2 Wochen.
Bis dann. Und nochmal herzlichen Dank an Volker für deine Zeit und an die Gäste, die so leise waren.
Sehr schön, ganz toller Podcast, Don't Call Me Puppy.
Tschüss.
Tschüss.
Don't Call Me Mutti ist eine Produktion der Libelle in Zusammenarbeit mit Castro Audio und Podcast Produktion.